in. Ich habe euch zwei Postkarten mitgebracht, zwei ähnliche Postkarten, die auch beide das Gleiche aussagen. Sie sind aus den 1920er Jahren. Damals fanden die Leute das wahrscheinlich lustig. Da steht drauf, bin soeben glücklich angekommen. Und man sieht ja, wie die Menschen wirklich sehr glücklich angekommen sind, da wo sie hinwollten. Das Gegenteil ist der Fall. Sie sind hingefallen, der Inhalt ihres Koffers hat sich entleert. Das war Humor damals. Und eigentlich hat er sich jetzt auch nicht groß verändert, finde ich, so in den letzten 100 Jahren. Wir lachen heute auch immer noch sehr gerne darüber, wenn andere Leute hinfallen oder ihnen ein Unglück passiert oder so. Heute machen wir das vielleicht eher so im Internet mit Videos. Aber ja, das ist lustig für uns, das ist Humor. Andererseits zeigt das, finde ich, ja auch so ein bisschen eine kleine Wahrheit, nämlich, dass egal, was einem so passiert, ja, ob man stürzt und hinfällt, man doch immer wieder versucht, so zu tun, als wäre alles normal, oder? Also, ihr könnt ja mal überlegen, wo bist du vielleicht das letzte Mal so richtig hingefallen? Ja, vielleicht so in der Öffentlichkeit. Also, uns passiert das ja immer wieder. Ich bin letztens mal, habe ich Freunde besucht und die haben ein schönes Haus, sind in so ein schönes altes Haus gezogen mit einer steilen Treppe mit Teppich drauf, ja. War nicht so gut. Sie haben mir so eine Führung gegeben und wir sind gerade die Treppe runtergegangen. Ich dachte noch, die ist aber steil. Und kaum, dass ich das dachte, flog ich schon die Treppe runter und bin die letzten vier Stufen auf dem Hintern runtergerutscht. Und ich fand das so peinlich. Ich fand es echt so peinlich. Meine Freunde haben richtig gut reagiert. Die haben kurz gefragt, alles in Ordnung, haben gesagt, da sind schon voll viele Leute die Treppe bei uns runtergefallen. Und dann haben sie es dabei beruhen lassen, haben es nicht weiter erwähnt. Das war gut, weil mir war das so peinlich, ja. Und das, also so, wenn ich so drüber nachdenke, ist es doch unsere typische Reaktion, oder? Wir sind irgendwo in der Öffentlichkeit fallen oder stolpern irgendwie und gucken uns gleich um, hat irgendwer was gesehen? Oh nein, und hoffentlich wieder sofort wieder aufstehen, so tun, als wäre alles normal. Und erst viel später merken wir, oh, das Knie tut weh oder oh, der Ellenbogen oder irgendwie habe ich mir was aufgeschürft. Man ist so drin in dem Modus, dass man alles versucht, so normal wie möglich aussehen zu lassen und zu hoffen, dass es niemand gesehen hat, dass man alles andere darüber vergisst. Dabei haben wir ja schon gehört, die letzten Male, hinfallen passiert jedem von uns hin und wieder. Buchstäblich, aber auch im übertragenen Sinne. Der David hat so schön gesagt vor 3 Wochen, hinfallen ist das neue Normal. Ich finde, das ist ein guter, schlüssiger Satz, wobei ich finde, so neu ist das ja gar nicht. Eigentlich fallen wir ja schon seit dem Sündenfall immer wieder hin. Es ist eigentlich normal für unser Leben, oder? Der Marc hat vor 2 Wochen ein so schönes Raster gemacht und hat uns 4 Arten des Hinfallens erklärt. Da sehen wir zum Beispiel links oben den Hiob, der wirklich ganz unschuldig hingefallen ist, dem alles genommen wurde, sein Besitz, seine Familie, seine Gesundheit. Es hat sich ganz äußerlich gezeigt und er konnte nichts dafür. Oder links unten ist der Elia, der für Gott gekämpft hat, ein Kämpfer Gottes war und dem plötzlich Ängste überfallen haben. Ja? Er hat so viel mit Gott erlebt, Gott hat ihn so geschützt und trotzdem hatte er dann plötzlich so Angst vor dieser Königin und ist geflohen. Oder wir sehen hier rechts unten den Zachäus, der schuldig geworden ist und dadurch hingefallen ist. Also er hat eine schwere Schuld in sich gespürt und hat die Leute betrogen und wurde von ihnen gemieden und schlecht behandelt. Genau, oder oben rechts der David, der Ehebruch begangen hat und die Folgen dessen auch schmerzlich spüren musste, als sein Kind gestorben ist. Also es gibt verschiedene Arten, wie wir hinfallen können. Und so ist das auch, ja, wie bei den Menschen in der Bibel, kann es genauso bei uns sein. Vielleicht fallen wir auch unschuldig hin und es zeigt sich äußerlich. Vielleicht verlieren wir unseren Arbeitsplatz, ohne dass wir irgendwas dafür können. Oder Krankheit überfällt uns. Ja, wir werden alt und gebrechlich. Oder vielleicht stirbt ein geliebter Mensch. Vielleicht verlieren wir irgendwas von unserem Besitz, ohne dass wir was dafür können. Oder das Hinfallen, das Unschuldige, zeigt sich innerlich. Vielleicht fallen wir in Depression oder in Burnout, psychische Krankheiten, für die man nichts kann, Trauer, Angst, Resignation, all solche Dinge, wo wir fallen können, die uns andere vielleicht so auf den ersten Blick nicht hinsehen, aber die da sind und die uns sozusagen überfallen. Dann gibt es natürlich auch in unserem Leben manchmal das Hinfallen, das auf Schuld basiert. Also zum Beispiel wie der Zachäus können auch wir uns verstricken in Lügen oder Betrug, können wir irgendwie Geheimnisse vor unserem Partner haben, uns irgendwie ins Lästern reingeben oder ins negative Denken, von unserer Schuld geplagt werden, auch wenn das keine anderen Menschen vielleicht sehen. Aber es gibt natürlich auch äußerliche Schuld, die sich direkt zeigt. Ja, wenn ich zum Beispiel, wenn wir kaputte Beziehungen in unserem Leben haben und man nicht mehr miteinander redet, man nicht mehr miteinander in einem Raum sein kann. Oder wenn man tatsächlich am Ende was verliert durch seine Spielsucht oder durch die Unverantwortlichkeit. Oder wenn die Gesundheit tatsächlich kaputt geht, weil ich es verantwortet habe. Also vielleicht fallen euch da ja aktuell Sachen in eurem Leben ein oder vielleicht sind euch vor 2 Wochen bei Marks Predigt schon Sachen eingefallen, wo euch das passiert ist, ja, wo ihr hingefallen seid oder gerade hinfallt. Auf jeden Fall kennen wir alle Situationen aus unserem Leben, ob sie gerade aktuell sind oder vergangen. Ja, und wenn ich so durch die Stadt gehe und ich stolpere und falle hin, dann versuche ich ja so schnell wie möglich wieder aufzustehen und manchmal klappt das ja gar nicht so gut. Ne? Manchmal würde man am liebsten echt einfach mal einen Moment liegen bleiben und sich die Wunden reiben, oder? Warum ist es uns dann aber so unglaublich wichtig, dass wir unseren Fall verbergen? Der Matthias hat so schön gebetet, dass die Kinder unser Vorbild sind. Und das ist tatsächlich so, wenn man sich fragt, was macht eigentlich ein Kind, wenn es hingefallen ist? Ne? Ja, so ein Kind, was macht das denn, wenn es hingefallen ist? Weinen. Ein Kind weint. Ein Kind heult, wenn es hingefallen ist und sich das Knie aufgeschlagen hat. Ja? Ein Kind guckt nicht, oh, hat mich jemand gesehen? Ein Kind guckt vielleicht, hat mich jemand gesehen? Ja? Also ein Kind macht das Natürlichste, was man machen kann, nachdem man gefallen ist, es sitzt erstmal auf dem Boden und weint, ja, über das, was ihm passiert ist. Während wir versuchen, unseren Fall ganz schnell zu verbergen, uns nichts anmerken zu lassen, glaube ich eigentlich, ein Kind macht es genau richtig. Genau, eigentlich sollten wir es auch so machen. Wir müssen alle den ersten Schritt gehen, nämlich uns einzugestehen, wenn wir gefallen sind, statt es zu leugnen. Wir müssen ehrlich mit uns selbst sein. Es hilft nichts, dass man das leugnet, dass man seine Schuld nicht sehen will, dass man zu stolz ist oder sich schämt. Das hilft alles nichts. Es hilft nur, wenn wir ehrlich mit uns sind und sagen, ich bin gefallen. Da ist jetzt gerade was passiert, was einfach nicht gut war in meinem Leben. Wenn man selbst schuld ist, da könnten die anderen vielleicht sagen, hey, stell dich nicht so an, heul nicht rum. Ja, du bist doch selbst schuld. Aber ich finde, auch dann muss man die Zeit und den Raum haben, am Boden zu liegen und vielleicht sich zu ärgern, vielleicht zu schimpfen, vielleicht ein schlechtes Gewissen zu haben, sich selbst vielleicht auch mal nicht zu mögen und traurig über sich selbst zu sein. Der Raum muss da sein als erstes. Wenn man keine Schuld an seinem Fall hat, dann muss man aber trotzdem auch den Raum haben, um zu weinen, ja, um über sein Leid auch mal zu klagen, um zornig zu sein und seinen Gefühlen freien Lauf zu lassen. Ich finde, es ist wirklich wichtig, dass man rauslässt, was in einem ist. Denn wenn ich auf dem Boden liege, dann spielt es ja echt gar keine Rolle, ob mich jetzt andere sehen, weil auf dem Boden ist man erstmal alleine, oder? Und das muss man sich, diesen Moment muss man für sich in Anspruch nehmen, erstmal am Boden sein. Denn nur so kann man sich von dem Schock kurz erholen, seine Wunden reiben, sich dann vielleicht langsam wieder aufrichten und den Schritt nach oben wieder wagen. Heute geht es ja ums Aufstehen, nicht ums Hinfallen. Aber ich habe euch das jetzt so lang und ausführlich erklärt, weil ich glaube, es ist die wichtigste Grundlage. Wenn ich am Boden liege, dann bin ich wirklich schwach. Ja? Und das darf ich auch sein und ich muss es auch sein. Und das ist dann der Moment, wo ich mich Gott in meiner Schwachheit ausliefere. Das ist der Schlüsselmoment, in dem sich entscheidet, wie ich wieder aufstehe. So, wie steht man jetzt richtig auf? Erstmal vielleicht, wie steht man falsch auf? Also wenn man so richtig gefallen ist, dann will man ja schnell wieder auf die Beine kommen und manchmal macht man da wirklich große Fehler. Zum Beispiel, wenn man versucht, so schnell wieder aufzustehen und der Schock lässt aber die Füße immer noch nicht so richtig einen wieder tragen, dann kann es sein, man fällt einfach gerade wieder hin. Oder ein Knochen wurde angeknackst beim Fall und man steht wieder auf, belastet den Knochen wieder und er bricht. Oder du vernachlässigst die Ersthilfe, du vernachlässigst zu kühlen und dann wird der Bluterguss so groß, wie er eigentlich nicht sein müsste. Oder es gibt innere Verletzungen, die du nicht absehen kannst später, die viel schlimmer sind, als du das erwartet hättest. Und so ist es auch im übertragenen Sinne. Wenn zum Beispiel ein geliebter Mensch gestorben ist und man versucht, dass alles wieder den Normalzustand erreicht, ganz schnell, dann kann das schwere Folgen nach sich ziehen. Oder wenn du krank wirst, körperlich oder seelisch, und denkst, du kannst dich genauso belasten, wie du das vielleicht vorher konntest. Oder wenn ein Treuebruch in einer Beziehung entstanden ist und man so tut, als wäre man glücklich weiterhin. Die Realität, die versuchen wir manchmal wegzuschieben, aber die Realität ist, nach einem Fall ist erstmal nichts wieder beim Alten. Nach einem Fall hat sich erstmal alles verändert und wir müssen wahrscheinlich einsehen, dass wir Hilfe brauchen zum Aufstehen. Der Marc hat vor 2 Wochen am Schluss seiner Predigt auch einen kleinen Ausblick gegeben, wie das Aufstehen vielleicht gelingen kann in den verschiedenen Situationen. Er hat da von Annahme, Vertrauen, Neuanfang und Vergebung geredet. Und genau darum soll es heute vor allem gehen. Wie können wir gut wieder aufstehen? Wenn ich also schuldig geworden bin, ja, das ist der erste Punkt, wenn ich schuldig geworden bin, die rechte Spalte, dann finde ich, das hat eine gute Seite. Denn wenn ich schuldig geworden bin und ich bin dadurch gefallen, dann erschließt sich mir der Sinn doch ziemlich direkt, oder? Also zum Beispiel, wenn ich Turnschuhe ohne Profil anziehe und ich gehe dann damit raus in den Schnee und falle hin, dann weiß ich ziemlich genau, warum das passiert ist. Oder ich gucke auf mein Smartphone und laufe über die Straße und laufe gegen eine Laterne, dann weiß ich auch ganz genau, was jetzt der Grund dessen war. So ist es auch bei dem Zachäus zum Beispiel, der ist unbeliebt und weiß ziemlich genau, warum das so ist. Oder David ist in großen Schwierigkeiten und weiß genau, er hat das selbst verschuldet. Also manchmal hält uns ja unser Stolz noch zurück zu sehen, dass wir schuldig sind, aber wenn wir dann an den Punkt kommen, wo wir uns unsere Schuld eingestehen, dann wissen wir oft ziemlich genau, warum wir jetzt eigentlich gefallen sind. Und genau da fängt das Problem an, weil jetzt fängt nämlich dann unser Gewissen an, uns irgendwie darauf aufmerksam zu machen. Ja? Und wir stürzen uns vielleicht in Selbstverurteilung und wir spüren so eine Last der Schuld, die auf uns liegt. Und das ist das Blöde bei so einer Schuld, weil so eine Schuld, die auf uns lastet, die können wir ja leider nicht selber von uns hieven. Wir können die nicht selbst wieder loswerden. Das ist nicht so wie bei dem Baron Münchhausen, der sich selbst aus dem Moor zieht an seinen eigenen Haaren. So funktioniert das nicht mit der Schuld. Wenn wir schuldig geworden sind und wir merken das, dann brauchen wir Hilfe von außen, ganz dringend sogar. Dann brauchen wir Vergebung und einen Neuanfang. Am Zachäus und am David kann man das ganz gut sehen, wie das funktioniert hat. Der Zachäus hat sich in seiner ganzen Schuld an Jesus gewandt und der David an Gott. Und beide haben aufgehört, alleine wieder aufstehen zu wollen. Die haben irgendwann ihre Scham hinten angestellt, obwohl sie sich sicher geschämt haben. Und die sind dann einfach liegen geblieben, wie so ein Kind, das verletzt ist, und haben geweint und haben nach Gott gerufen. Beide haben sich eingestanden, zwar ganz deutlich, ich habe Schuld. Ich habe die Schuld. Und manchmal ist das wichtig, das auszusprechen, weil das der erste Schritt zur Erkenntnis ist. Der David hat das im Psalm 51 so super ausgedrückt, finde ich. Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte und tilge meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche mich rein von meiner Missetat und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich erkenne meine Missetat und meine Sünde ist immer vor mir. An dir allein habe ich gesündigt und übel vor dir getan, auf dass du Recht behaltest in deinen Worten und rein dastehst, wenn du richtest. Hier sieht man ganz wunderbar, wie der David aufhört, alles verschleiern zu wollen, aufhört, sich umzublicken und zu gucken, ob es irgendjemand gesehen hat. David wird einfach ehrlich, ja, und bekennt vor Gott ganz offen, dass er schuldig ist, dass er gesündigt hat. Und er bittet Gott um etwas Unerhörtes in dieser Situation, nämlich um Gnade und Barmherzigkeit, also um etwas Unverdientes. Was macht Gott? Die Frage ist ja immer in der Bibel, wie handelt Gott? Ich möchte euch dazu eine andere Bibelstelle aus dem Propheten Micha vorlesen. Der Micha, der musste ja ganz oft Gerichtsworte verkündigen und war ja ein Diener Gottes. Und darum war er Gott, kannte er Gott wahrscheinlich besser als so der normale Israelit. Und Micha beschreibt Gott dann in all dem folgendermaßen. Wo ist solch ein Gott, wie du bist, der die Sünde vergibt und erlässt die Schuld denen, die geblieben sind als Rest seines Erbteils, der an seinem Zorn nicht ewig festhält, denn er hat Gefallen an Gnade. Er wird sich unserer wieder erbarmen, unsere Schuld unter die Füße treten und alle unsere Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Ich finde, das sind so riesige, krasse Worte. Dieses Volk Israel hat Gott immer wieder enttäuscht durch Sünde und durch Schuld. Und trotzdem beschreibt Micha diesen Gott, den er kennengelernt hat, als jemanden, der Schuld unter die Füße tritt und der sie in die Tiefen des Meeres wirft, da, wo sie keiner mehr rausholen kann. Gott erlässt Schuld und vergibt Sünde und er zögert nicht lange, um uns wieder zurück auf die Füße zu helfen. Gott will vergeben und er will einen Neuanfang machen. Wenn die Sünden weg sind, sind sie weg. Also bedeutet das, wir können mit dem Härtesten, was uns plagt, ja, mit unserer Selbstverurteilung, mit allem, was wir niemandem zeigen wollen, mit all dem können wir zu Gott kommen und können es vor ihm ablegen. Und ich habe einer meiner Lieblingsverse in der Bibel aus 1. Johannes 1, Vers 9, der drückt es wunderbar aus, finde ich. Der sagt nämlich, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so wie es David gemacht hat, und Zachäus, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Also wir haben die ultimative Chance auf Vergebung, ja, auf einen Neuanfang, auf Reinigung. So wie wenn das beschriebene, zerkritzelte Blatt einfach wieder weiß gemacht wird. Diese Chance haben wir. Natürlich muss man dazu sagen, viele Folgen, viele menschliche Folgen von Sünde, die tragen wir weiterhin. Wir müssen oft den Weg der Versöhnung ganz mühsam wieder zu anderen Leuten gehen. Wir müssen oft viele Sachen vor Menschen, die wir ihnen vielleicht getan haben, wieder versuchen, gerade zu biegen, glatt zu bügeln, irgendwie wieder zum anderen durchzudringen. Aber das Wichtigste, die Grundlage, die bietet uns Gott an. Er sagt, du kannst Vergebung bekommen, ich vergebe dir. Ich schenke dir einen Neuanfang durch Jesus Christus, der für dich gestorben ist, wenn du das willst. Und das sind doch mal gute Nachrichten, oder? So, dann zum zweiten Punkt. Was ist, wenn ich unschuldig gefallen bin? Ich finde, das ist der viel heiklere Punkt, für mich zumindest, weil ich glaube, es ist viel schwieriger, einen Fall hinzunehmen, wenn sich einem der Sinn überhaupt nicht erschließt. Wenn es einem total sinnlos und ungerecht vorkommt, dass man jetzt gefallen ist. Wenn man sich fragt, Gott, warum musste das jetzt mir passieren? Was willst du mir eigentlich sagen? Oder willst du mich jetzt bestrafen oder was? Wenn man zum Beispiel mit richtig guter Winterkleidung und Winterschuhen auf die Straße geht und man rutscht auf irgendeiner unsichtbaren Eisfläche aus, was kann man dafür? Oder wenn man auf dem Bürgersteig läuft und das Auto fährt einen trotzdem an, was kann man da machen? So war das auch bei Elia, der schuldlos fliehen musste vor der Königin. Und Hiob ist ja wohl das beste Beispiel, dass einen manchmal ganz, ganz schuldlos das Unglück trifft. Ich finde, an dieser Stelle fangen die wirklich großen Fragen des Lebens an. Ja? Man fängt sich an zu fragen, warum musste das jetzt passieren? Warum lässt Gott Leid zu? Warum lässt er mein Leid zu? Wie ist Gott eigentlich und wie steht er zu mir? Und am Ende all dieser Fragen steht dann ein großes Warum. Und ich finde, manchmal ist dieses Warum sogar schwerer zu ertragen als die eigene Schuld, ja, für die man ja selber was kann. Die große Frage ist, wie kommt man jetzt eigentlich da raus? Wie kann man daraus wieder aufstehen? Denn in der Bibel werden solche Fragen oft nicht beantwortet. Elia, der erfährt vielleicht so ein bisschen später, warum das passieren musste, und der Hiob erfährt nie, warum das alles passiert ist. Wie ist der Weg raus? Der Marc hat uns vor 2 Wochen gezeigt, es geht um Annahme und Vertrauen. Und das stimmt auch, glaube ich. Denn bei Elia und Hiob zum Beispiel war das so, die haben eine gewisse Zeit auf dem Boden gelegen und dann hat sich was bei ihnen verändert. Und zwar die Frage. Die haben nicht mehr gefragt, warum, sondern sie haben angefangen zu fragen, wer? Sie haben sich angefangen zu fragen, wer ist eigentlich mein Bezugspunkt, mein wirklich echter Bezugspunkt? Also man kann sich so vorstellen, wenn man so auf dem Boden liegt, ganz unten, und so hoch guckt, fragt man sich, wer ist jetzt eigentlich der Bezugspunkt? Ja? Zu wem stehe ich jetzt wieder auf? Wer ist das eigentlich? Ja? Wem gehört mein Leben? Von wem bin ich abhängig? Wem kann ich hier eigentlich vertrauen? Und ich finde, der Hiob ist da das verrückteste Beispiel, der wirklich wortwörtlich da auf dem Boden saß, ja, und es ihm furchtbar schlecht ging. Und er dann in seinem größten Leid, da hatte Gott noch nicht zu ihm gesprochen, da sagt er, aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt und als der Letzte wird er über dem Staub sich erheben. Also Hiob hat irgendwie seinen Bezugspunkt gefunden, ganz eindeutig. Die Bibel antwortet ganz oft nicht auf die Fragen des Warums, aber sie malt uns sehr gut vor Augen, wer Gott eigentlich ist. In 1. Petrus können wir es zum Beispiel super lesen, da sagt er, alle eure Sorgen werft auf ihn, also auf Gott, denn er sorgt für euch. Unser Gott ist ein Gott, der sorgt, der für uns sorgt. Oder im Psalm 56 steht, wenn ich mich fürchte, so hoffe ich auf dich. Unser Gott ist einer, auf den wir hoffen können, begründet hoffen können. Und ich finde, der tröstlichste Vers in der ganzen Sache und in der Frage nach dem Wer ist, steht in Römer 8, 28, auch einer meiner Lieblingsverse. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Schlimme Sachen, die uns passieren oder auch Sünde, die wir tun, die ist nicht gut. Das können wir auch nicht gut reden oder sagen, es wäre gut. Aber hier steht eine wunderbare Zusage, nämlich dass Gott uns selbst die schlimmsten Dinge zum Besten werden lässt. Wenn das nicht mal noch eine krassere Botschaft ist, als alle anderen, finde ich. Und manchmal lässt sich nicht so klar trennen, ob ich jetzt schuldig bin in der Situation oder nicht. Habe ich jetzt die Gefahr, war die Gefahr absehbar? Hätte ich das sehen können oder nicht, ja, wenn ich hingefallen bin zum Beispiel? Oder im Übertragenen, habe ich jetzt vielleicht eine Teilschuld an meiner Kündigung oder an meiner Krankheit? Oder ist es vielleicht so, dass der Streit, der ausgelöst wurde, nur ein Missverständnis war und ich eigentlich nichts dafür kann? Man weiß es nicht so genau manchmal und darum ist es so wunderbar, dass beides gelten darf für uns. Wir dürfen immer Vergebung in Anspruch nehmen und wir dürfen immer vertrauen. Vergebung und Vertrauen gehören zusammen und wir dürfen sie für uns in Anspruch nehmen. So, zum Schluss möchte ich euch jetzt noch eine kleine Wahrheit mitgeben, glaube ich. Ich glaube, wir würden alle nicken, aber im Endeffekt zweifeln wir oft daran, ob es stimmt. Doch ich glaube, zu fallen bedeutet nicht unbedingt zu scheitern im Leben. Zu fallen bedeutet nicht unbedingt zu scheitern im Leben. Ich glaube, aus jedem Fall kann genauso gut ein großer Erfolg, ein großer Sieg entstehen. Dazu möchte ich euch ein kleines Erlebnis, was mir noch sehr prägnant ist, erzählen von meiner Bibelschulzeit, in meiner Bibelschulklasse. Hier seht ihr sie. Mit diesen 8 wunderbaren Menschen habe ich 3 Jahre verbracht. Und an der Bibelschule gibt es so eine Tradition. Am Ende des Jahres trifft man sich so als Schulgemeinschaft und man fängt, die Leute, die abgehen von der Schule, also die fertig sind, die erzählen, wie ihre Bibelschulzeit so war. Jeder hat so seine 15 Minuten, in denen er erzählen kann, was er erlebt hat mit Gott, wo er gewachsen ist und so weiter. Und ich erinnere mich noch gut an unseren Abend, als wir das gemacht haben und wie einige von uns, mich eingeschlossen, ziemlich dasselbe erzählt haben, ohne dass wir vorher darüber geredet hätten. Aber wir hatten alle so eine Erkenntnis und zwar, dass es nicht unsere guten Zeiten waren, unsere schönen Zeiten an der Bibelschule, in denen wir gewachsen sind. Es waren nicht die schönen Zeiten, in denen wir gewachsen sind. Das war ein schöner Tag. Ich erinnere mich auch noch daran. Wir haben ein Foto gemacht, es war Sommer, wir waren fröhlich. Aber das waren nicht die Zeiten, in denen wir gewachsen sind. Wir sind gewachsen in den Zeiten, als unser Glaubensgerüst gewackelt hat. Wir sind gewachsen in den Zeiten, als wir uns selber nicht gut kannten. Wir sind in den Zeiten gewachsen, als wir gestritten haben, als wir eingepfercht in ein Zimmer zu zweit waren und dachten, oh, wo soll ich nur hin? Oder der andere soll weg. Wir sind gewachsen, als wir finanzielle Sorgen hatten teilweise, als jemand krank geworden ist. Wir sind gewachsen, als wir Zweifel hatten an uns selbst und an unserer Zukunft vielleicht. Daran sind wir gewachsen. Natürlich können wir das jetzt im Nachhinein so sagen. Aber es waren diese Zeiten, in denen wir groß geworden sind. Denn es ist nicht das Hinfallen, aber das Aufstehen, was eine große Chance in sich birgt. Ich glaube, im Letzten ist der Grund dafür, dass wir in guten Zeiten nicht so besonders abhängig sind von Gott. Dafür in den schlechten Zeiten umso mehr. Denn in den schlechten Zeiten merken wir, boah, wir können ohne Gott nicht. Und dadurch, je abhängiger wir von Gott werden, werden wir unabhängiger von Menschen. Und ich glaube, das ist das, was uns am Ende wachsen lässt. So, wir wollen jetzt das Abendmahl feiern. Und ich finde, im Abendmahl zeigen sich diese beiden Punkte sehr gut. Vergebung und Vertrauen. Wenn du heute gemerkt hast, boah, ich habe Vergebung nötig, ich brauche in dem Fall, den ich hatte, in dem, wo ich gefallen bin, Vergebung, dann ist das Abendmahl genau dafür da. Wir bekennen nämlich im Abendmahl und erleben es, nehmen für uns an, dass Jesus für meine Sünden am Kreuz gestorben ist. Wir nehmen es für uns an, so wie wir Brot annehmen und Wein oder Traubensaft annehmen, so nehmen wir für uns in Anspruch, dass Jesus die Sünde von uns genommen hat und wir Vergebung erleben dürfen. Also wenn du das heute brauchst, dann bitte Gott um Vergebung für die Sachen, die dich betreffen und komm zum Abendmahl und nimm die Vergebung in Anspruch. Oder wenn du Vertrauen brauchst, dann ist das Abendmahl auch genau das Richtige für dich heute, denn im Abendmahl zeigen wir, dass wir auf Gott vertrauen. Im Abendmahl vertrauen wir uns Gott an. Wir glauben ja nicht an irgendeinen Gott. Wir glauben an einen Gott, der uns sieht, der liebevoll auf uns sieht, der gute Absichten mit uns hat, der sogar seinen eigenen Sohn zu uns geschickt hat, damit wir Gemeinschaft mit ihm haben können. Also wenn du Vertrauen brauchst, dann komm zum Abendmahl und vertraue dich Gott an. Ich möchte jetzt beten. Und wenn es euch möglich ist, dann dürft ihr gerne dazu aufstehen. Vater, ich danke dir von Herzen, dass du kein ferner Gott bist, sondern dass du uns nahe sein willst. Und ich danke dir, dass du ein Gott bist, der uns Vergebung schenken will und dem wir vertrauen können. Ich danke dir, Jesus, dass du auf die Welt gekommen bist, dass du für unsere Sünden gestorben bist, dass wir Vergebung von dir durch dich bekommen können. Und ich danke dir, Jesus, dass wir dir so vertrauen können. Ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du unsere Herzen ganz offen machst für uns selbst, dass wir erkennen, wie es um uns steht und dass wir dich erkennen, Gott, wie du bist, dass wir lernen, dir zu vertrauen, dass wir Vergebung erleben. Und ich bitte dich, dass es heute im Abendmahl auch geschehen darf, mit allem, was wir dir bringen. Danke, dass du da bist. Danke für deine Fürsorge und deine Liebe und dass du auf uns zugehst. Amen.